Georg Müller, der bekannte Waisenvater, er schreibt in seiner Biografie: Anfang April des Jahres 1830, 25 Jahre alt, kam ich nach Sidmouth, um dort zu predigen. Während meines dortigen Aufenthalts hatten drei Schwestern in Christus in meiner Gegenwart eine Unterhaltung über die Taufe. Eine derselben hatte sich taufen lassen, nachdem sie gläubig geworden war. Nachdem sie eine Zeit lang über diesen Gegenstand gesprochen hatten, ward ich um meine Meinung gefragt. Meine Antwort war: Ich glaube nicht, dass ich nötig habe, noch einmal getauft zu werden. Die getaufte Schwester fragte: Aber sind Sie denn getauft? Jawohl, als Kind. Sie entgegnete dann: Haben Sie jemals in Bezug auf diesen Gegenstand die Heilige Schrift gelesen und gebetet? Nein. Dann, sagte sie, ersuche ich Sie, lieber Bruder, nicht mehr über diese Sache zu sprechen, bis Sie es getan haben. Es gefiel dem Herrn, mir die Wichtigkeit dieser Bemerkung zu zeigen, denn während ich zu derselben Zeit jedermann ermahnte, nichts anzunehmen, was nicht durch das Wort Gottes bewiesen werden könne, hatte ich wiederholt gegen die Taufe der Gläubigen gesprochen, ohne ernstlich in dieser Beziehung die Heilige Schrift durchforscht und um Erkenntnis der Wahrheit gebetet zu haben. Nun beschloss ich, mit Gottes Hilfe, in dieser Weise den Gegenstand zu prüfen und wenn ich die Kindertaufe schriftgemäß fände, sie eifrig zu verteidigen, sei dagegen die Taufe der Gläubigen recht, so wolle ich ebenso tapfer für diese streiten und mich taufen lassen. Kaum war ich zu diesem Herzenszustand gelangt, so sah ich klar und deutlich aus der Heiligen Schrift, dass Gläubige die einzigen für die Taufe geeigneten Personen sind und das Untertauchen die einzig wahre, schriftgemäße Art und Weise ist, in welcher sie vollzogen werden soll. Georg Müller, er schreibt sogar noch ein bisschen mehr, prüft auch so ein bisschen sein eigenes Herz, was gegen diesen Gedanken überhaupt in seinem Herzen aufkam, für Sorgen und so weiter und wie der Herr doch alles zum Segen ausgeführt hat. Aber interessant, ja, dass er im Grunde ermahnt wird von einer Schwester im Herrn, die sagt, also haben Sie sich überhaupt dieses Thema schon mal gründlich bedacht? Das wollen wir heute tun, und zwar Apostelgeschichte 2 lesen wir ab Vers 37, Robert hat es gerade auch schon erwähnt, bis Vers 41. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. In unserem Katechismus heißt es in der 101. Frage: Wem soll die Taufe gespendet werden? Und die Antwort lautet, genauso wie in unserem Bekenntnis: Die Taufe soll all denjenigen gespendet werden, die glaubhaft Buße zu Gott sowie Glauben an und Gehorsam gegenüber unseren Herrn Jesus Christus bekennen und niemand sonst. Nun, wie kommt es dazu? Warum ist die glaubhafte Buße und der Glauben an Christus und der Gehorsam gegenüber Christus, warum ist das notwendig, um getauft zu werden? Und wieso gibt es in der Kirchengeschichte eigentlich so ganz andere Strömungen, eine viel größere Strömung derer, die andere Bedingungen haben für die Taufe, als die hier genannt sind? Nun, aus baptistischer Sicht gibt es eine Reihe von klaren Hinweisen, warum tatsächlich die Buße, der Glaube und der Gehorsam gegenüber Christus, also die Gehorsamsbereitschaft, ja nicht kein vollkommener Gehorsam, sondern die Bereitschaft zum Gehorsam, die Motivation zum Gehorsam, warum das der Taufe vorausgeht und nicht einfach irgendwann nachfolgt. Zum einen, ein wichtiges Argument ist die übereinstimmende Reihenfolge bei der Taufe. Das heißt, wir haben eine ziemlich konsistente Reihenfolge, wenn es um die Beschreibungen der Taufe im Neuen Testament geht. Und zwar die Reihenfolge, dass Buße oder Glaube, manchmal wird das eine nur genannt und das andere ist mit gemeint, aber entweder Buße oder Glaube wird erwähnt und dann die Taufe. Wir haben es jetzt gerade gelesen, ja, dass Petrus aufruft, tut Buße und dann heißt es, alle, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. In Apostelgeschichte 10, Vers 44 heißt es, da spricht Petrus zu dem Hauptmann Cornelius, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und dann Vers 47 sagt Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Ja, also sie kamen zum Glauben, sie durch den Heiligen Geist, und dann sagt Petrus, ja, also jetzt kann ich auch nicht sagen, dass sie nicht getauft werden sollen, weil sie haben ja im Grunde schon das empfangen, was nötig ist. Sie haben das Wort gehört und haben das Wort aufgenommen. Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 34, das ist, wo Paulus gefangen war in dem Kerker und der Kerkermeister dann ganz verwundert ist, dass obwohl das Erdbeben die ganze Gefängnis geöffnet hat, dass sie noch da drinnen geblieben sind. Und es heißt dann in Vers 30, und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen die Tische decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Also wir haben... gibt sogar noch andere Beispiele, aber wir haben immer diese Reihenfolge, dass erst das Wort aufgenommen wird, die Predigt angenommen wird, im Glauben, dass Buße getan wird und dann die Taufe gespendet wird. Dann haben wir eine spezifische Beschreibung der Täuflinge. Also nicht nur diese Reihenfolge, die in den Erzählungen immer besteht, sondern wir haben eine spezifische Beschreibung. Apostelgeschichte 8, Vers 12, Robert hat es gerade schon gelesen. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also, hier wird quasi nicht nur gesagt, so und so viele Seelen, wo jetzt alle mit gemeint sein können, sondern hier wird eine spezifische Beschreibung, offensichtlich auch eine betonte Beschreibung. Hier ist es Lukas wichtig zu sagen, nicht nur wie viele getauft wurden, sondern wer waren das denn, die getauft wurden? Es waren sowohl Männer und es waren auch Frauen. Wenn wir jetzt mal vergleichen bei der Brotvermehrung, da finden wir auch so eine spezifische Beschreibung, als Jesus die Brote vermehrt. In Matthäus 14, Vers 21, da heißt es, die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, und dann wird eine spezifische Angabe noch gemacht, ohne Frauen und Kinder. Ja? Also, hier wird eine Zahl genannt, 5000 Männer, aber es wird quasi noch das Detail dazu gegeben, dass es hier ohne Frauen und ohne Kinder gerechnet. Das macht sozusagen diese Bemerkung in Apostelgeschichte 8 nochmal spezieller, dass es auch durchaus manchmal Kinder extra erwähnt wurden, aber hier eben nicht. Die Kinder werden bei der spezifischen Beschreibung derer, die getauft wurden, bewusst ausgelassen. Also es werden Männer und Frauen getauft. Und hier wird nicht beschrieben, dass auch Kinder getauft wurden. Dann finden wir, wie gesagt, es geht darum, wem soll die Taufe gespendet werden? Und in unserem Katechismus heißt es, die glaubhaft Buße zu Gott getan haben. Wir finden ein Beispiel einer verweigerten Taufe. Könnt ihr euch vorstellen, dass es in der Bibel eine Stelle gibt, wo jemand überlegt, sich taufen zu lassen, und es wird ihm verweigert. Matthäus 3, Vers 5 bis 9. Da ging zu ihm hinaus, das ist zu Johannes dem Täufer, Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Ist das nicht eine faszinierende Stelle? Hier wird ganz klar gesagt, diejenigen, die getauft wurden, sie haben es getan, indem sie ihre Sünden bekannten. Und als Johannes der Täufer dann sieht von den Pharisäern und Sadduzäern, dass sie zu seiner Taufe kommen, vielleicht wollten sie sich mal genau anschauen, vielleicht wollten sie überlegen, vielleicht sollten wir das auch tun, ist das hier irgendwie ein besonderes Ritual? Und er sagt, denkt noch nicht mal darüber nach. Wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem kommenden Zorn entflieht, wenn ihr keine Buße getan habt? Und deswegen ist er überhaupt nicht bereit, sie zu taufen. Weil er weiß, dass bei ihnen überhaupt keine Sündenerkenntnis ist, überhaupt keine Buße vor Gott. Also solche, die offensichtlich keine Buße getan haben, ihnen wird verboten, sich taufen zu lassen. Und deswegen ist das so bezeichnend, glaubhafte Buße. Ja, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern glaubhafte Buße. Johannes dem Täufer war das wichtig. Dann heißt es hier, so wie Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wir finden ein Beispiel einer fehlerhaften Taufe. Das ist vielleicht ein bisschen bekannter, Apostelgeschichte 8, Vers 21, ab Vers 12 lese ich erstmal. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen, haben wir gerade gelesen. Nächster Vers, auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Und dann kommen Petrus und Johannes auch nach Samaria. Und dann heißt es in Vers 21, dass Petrus zu Simon sagt, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir den Anschlag deines Herzens vergeben wird, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Da war irgendwie eine Form von Glaube. Er glaubte an das, was Philippus gepredigt hat, aber es war kein echter Glaube an Jesus. Und er ließ sich taufen und Petrus sagt, du hast überhaupt kein Anrecht daran. Das war ein Anschlag deines Herzens. Ich sehe, dass du noch genauso gefangen bist in deiner Sünde wie zuvor. Du hattest überhaupt kein Recht, dich taufen zu lassen. Hier finden wir ein Beispiel von Simon, der Zauberer genannt wird, der sich nicht hätte taufen lassen sollen. Er hat weder Anteil noch Recht. Er glaubte nur zum Schein. Vielleicht glaubte er nur an die Aufrichtigkeit der Predigt von Philippus, aber er glaubte nicht, hatte nicht einen lebendigen Glauben, einen rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus. Denn er wollte durch durch Geld auch diese Macht über, über die Wirkung des Heiligen Geistes erwerben und so weiter. Okay, wir finden noch ein Beispiel einer korrigierten Taufe. Da wurden welche getauft und hinterher wird festgestellt, nee, Moment, eigentlich, da fehlte noch was. Und sie werden noch einmal getauft. Ein ganz spannendes Beispiel, Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Nun, das ist eine Stelle, wo sich auch so einige Ausleger natürlich schwer mit tun. Zum Beispiel sagt Calvin, ja, die wurden gar nicht nochmal getauft, das war nur eine Art Geistestaufe, die sie dann empfangen haben. Und die wurden nicht nochmal extra getauft. Und andere sagen, ja doch, eigentlich ist der Text schon klar genug, dass diese, die offensichtlich von die Taufe des Johannes empfangen haben, hier trotzdem nochmal getauft wurden, vielleicht stimmte dann noch irgendwas nicht mit der Johannestaufe. Vielleicht ging es darum, dass sie jetzt doch nochmal auf den Namen Jesus oder mit der trinitarischen Formel getauft werden sollten oder dergleichen. Und es gibt so ganz unterschiedliche Auslegungen, aber die deutlichste und klarste Weise, das hier zu verstehen ist, sie haben sich taufen lassen durch die nachdem sie von Johannes, dem Täufer, diese Botschaft gehört haben. Und sie nennen sich Jünger. Vielleicht kamen sie schon zu den Gottesdiensten dort in Ephesus. Und Paulus fragt sie, ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr diese besonderen Gaben und Befähigung des Heiligen Geistes empfangen? Also, Heiliger Geist? Wir wissen überhaupt nicht, was das sein soll. Wovon da die Rede ist, dass der schon gekommen ist. Und Paulus merkt, Moment mal, worauf wurdet ihr denn getauft? Wenn nicht auf diese Hoffnung, dass Johannes der Täufer hat doch gesagt, nach mir wird einer kommen, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu öffnen, ich taufe nur in Wasser, er aber wird mit dem Heiligen Geist taufen. Was habt ihr denn für eine Vorstellung? Was für ein Glaube war das denn? Die Taufe des Johannes sollte doch hinweisen auf Christus, der kommt und im Glauben an ihn und in der Buße und im Glauben an ihn. Und er merkt, Moment mal, da fehlt noch etwas ganz Substanzielles. Sie fühlten sich vielleicht irgendwie hingezogen, aber da ist noch gar keine echte Buße, kein wahrer Glaube, gar kein Verständnis, wer Christus ist. Dann predigt Paulus ihnen Christus. Und sie werden gläubig. Und sie werden getauft. Und sie empfangen auch sozusagen die äußerlich sichtbaren Bestätigung des Heiligen Geistes in der damaligen Zeit. Also wir haben hier eine korrigierte Taufe. Und die Korrektur, warum das hier, wenn man so will, wiederholt werden musste, war nicht, dass sie falsch getauft wurden im Sinne von, sie wurden nur besprenkelt, aber nicht untergetaucht. Oder derjenige, der getauft hat, hatte gar nicht die Befugnis oder irgendwas dergleichen. Es geht auch nicht darum, was wurde denn genau gesagt bei der Taufe. Stimmt auch die Formel und so weiter. Nee, es war alles richtig. Die Taufe des Johannes, die Botschaft des Johannes, das war alles zu seiner Zeit richtig. Wir hören nie, dass zum Beispiel die Jünger, die auch von Johannes dem Täufer getauft wurden, dass die irgendwann nochmal später nochmal neu getauft wurden von Jesus oder von anderen unter einer anderen Formel oder sowas. Die Taufe des Johannes war tatsächlich dieser Eintritt auch in diese Glaubensgemeinschaft, die dann in Christus wirklich vollzogen wurde. Aber hier erkennt Paulus, da gibt es welche, die nennen sich Jünger, aber als sie getauft wurden, war eigentlich noch überhaupt kein Glaube da. Und anders als Simon, der Zauberer, werden diese aber gläubig, als sie ermahnt wurden. Und dann tauft Paulus sie noch einmal. Ein Beispiel einer korrigierten Taufe. Oder wir würden sagen, durch Paulus werden sie erst richtig getauft. Das, was sie von Johannes dem Täufer empfangen haben, war keine gültige Taufe. Warum? Weil sie die Botschaft von Johannes offensichtlich gar nicht verstanden haben und weil sie gar nicht diese Buße und den Glauben erfahren haben. Nun, neben diesen Beobachtungen, die wir anhand der Erzählungen, der Berichte des Neuen Testaments herausfiltern können, können wir schon sehen, ja, genau diese Dinge von Buße und Glaube und der Bereitschaft zu einem Gehorsam gegenüber Christus, das ist offensichtlich die Bedingung gewesen, damit jemand getauft werden konnte. Aber in der letzten Katechismuspredigt hatten wir auch über die Botschaft der Taufe, was für ein Zeichen das überhaupt ist, was das darstellen soll, gesprochen. Wenn ihr euch erinnert, über das Wasserzeichen haben wir gesprochen. Was für ein Zeichen gibt eigentlich dieses Untertauchen unter Wasser? Und wir hatten drei Zeichen genannt. Einmal ging es um die Verbindung mit Christus. Wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Es ging auch um die Reinigung, Vergebung der Sünden und um den Gehorsam zu einem neuen Leben. Und diese Bedingungen von Buße und Glaube und Gehorsam, sie entsprechen auch der theologischen Botschaft, wenn man so will, der Taufhandlung selbst. Ja? Dass nämlich diejenigen getauft werden, die auch für sich sagen können, ja, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit ihm auferweckt worden. Ich habe Buße getan und Glaube an den Herrn Jesus. In Epheser 2, Vers 5 heißt es, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, sind mit Christus lebendig gemacht worden. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also dieses Zeichen, dass wir untertauchen und auftauchen, wieder lebendig werden mit Christus. Paulus kann sagen, ja, ihr wart vorher tot, aber jetzt seid ihr durch den Glauben lebendig gemacht worden. Durch Gnade seid ihr gerettet. Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also diese Gnade, sie kommt zu uns durch den Glauben. Erst da, wo Glaube ist, können wir auch sagen, wir sind mit Christus auferweckt worden. Und die Taufe davon ist die Botschaft. Erst der Glaube macht uns lebendig mit Christus und Teilhaber an dieser rettenden Gnade. Galater 3, Vers 26 und 27. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Auch hier, durch Glauben sind wir erst Söhne Gottes. Und die Taufe ist dieses Zeichen, dass wir so ganz in Christus eingehüllt sind, dass wir so ganz mit ihm verbunden sind. Und auch die Taufe als Zeichen der Sündenvergebung. Sie ist nur dann eine angemessene Botschaft, wenn ich auch sagen kann, ja, ich habe meine Sünde erkannt. Und ich habe den Herrn um Vergebung gebeten und ich weiß, er ist am Kreuz für mich gestorben, meine Sünden sind mir vergeben. Sodass derjenige, der ins Wasser geht und untergetaucht wird und wieder auftaucht, sagen kann, ich glaube an den Herrn Jesus und deswegen sind all meine Sünden fortgewaschen. nicht durch die Eltern oder durch die Paten, die sagen, ja, stellvertretend will ich dafür sorgen, dass er einmal glaubt, sondern dass der Täufling selber bitten kann. 1. Petrus 3, Vers 21 heißt es, eine Bitte um ein gutes Gewissen. Ja, reinige mich, vergib mir meine Sünden, sodass ich mit reinem Gewissen vor dir leben darf. Die Taufe ist ein Zeichen für das Bewusstsein der tatsächlichen Vergebung und auch des Gehorsams. Wir hatten das in der letzten Katechismuspredigt gelesen, in Römer 6, Vers 4. Da heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus dem Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also, derjenige, der getauft wird, er verpflichtet sich zu einem Gehorsam und sagt, ich will nicht mehr leben, wie ich früher gelebt habe. Sondern jetzt, wo ich zu Christus gehöre, wo ich auf seinen Namen hingetauft wurde, in Christus hineingetauft wurde, ich möchte ein neues Leben leben. Und zwar in der Kraft Gottes, die er mir darreicht. Aber hier ist es eine Verpflichtung zum Gehorsam, ein Ablegen, die Sünde herrscht nicht mehr über mich, sondern jetzt darf ich ein neues Leben leben. Und auch diese Botschaft, also diese drei Zeichen der Taufe, sie entsprechen nur der Realität, wenn diejenigen, die sich taufen lassen, Buße getan haben, Glauben an Christus und im Gehorsam ihm gegenüber wandeln wollen. Und noch ein letzter Punkt, die fehlende Übereinstimmung mit dem alten Bund. Und darum geht es in der Katechismusfrage 102, die wir heute auch noch behandeln wollen. Sollen die Kleinkinder bekennender Gläubiger getauft werden? Die Antwort lautet, die Kleinkinder bekennender Gläubiger sollen nicht getauft werden, denn in der Heiligen Schrift findet sich weder ein Gebot noch ein Beispiel dafür, noch lässt sich sicher daraus ableiten, dass diese getauft werden sollen. Und hier wollen wir noch einmal kurz zurückkommen zu den Versen in Apostelgeschichte 2. Hier heißt es ja, dass Petrus sagt, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und dann heißt es in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Robert hat es gerade schon erwähnt, ja? Manche lesen hier und sagen, okay, euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und das erinnert sie an den alten Bund. Und sagt, ach ja, da war das doch auch so, dass diejenigen, die zu dem Volk Israel gehörten, die hatten besondere Verheißungen und die galten auch gleich ihren Kindern. Und die Kinder, die wurden sofort mit in den Bund hineingenommen, sobald sie geboren sind. Am achten Tag wurden sie beschnitten, waren Teil des Volkes und diese Verheißungen gingen gleich auf sie über. Aber hier geht es natürlich, geht es nicht um diese Parallele. Sagen auch ja, hier dieser neue Bund läuft nach den gleichen Prinzipien wie der alte Bund, sondern hier heißt es ja schon, nicht nur die Verheißung gilt euch und euren Kindern, sondern auch allen, die in der Ferne sind. Also hier ist auf jeden Fall schon mal etwas anderes. Und zwar, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das ist das Merkmal. Wer hat Anteil an dem Bund? Es geht nicht darum, eure Kinder haben Anteil an dem Bund, weil sie zu euch gehören, sondern hier geht es zeitgeschichtlich oder eine neue Epoche der Heilsgeschichte, die jetzt anbricht in dem Moment, wo Petrus sagt, das ist nicht mehr etwas in der Zukunft, sondern das, was ihr gerade hier erlebt, ja, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes zu Pfingsten, er sagte, das ist die Erfüllung von Joel, von dem Propheten. Und hier heißt es nämlich in Apostelgeschichte 2, Vers 17 und Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum er hier sagt, das gilt euch, diese Verheißung, diese neue Epoche, die schon im Alten Bund angekündigt wurde, das erfüllt sich jetzt hier in eurer Zeit. Sie gilt euch und sie gilt auch euren Kindern, weil gesagt wird, eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Ja, das ist nicht nur eine kurze Momentaufnahme, sondern ab jetzt bricht ein neues Zeitalter an, bricht eine neue Heilszeit an, nämlich die des neuen Bundes. Und sie gilt aber nach dem Prinzip, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Sogar die weit weg sind, sogar die Heiden sind hier mit gemeint. Es geht nicht nach dem gleichen Prinzip wie im Alten Bund, wo das sozusagen durch die familiäre Verbundenheit geht. Hier unsere baptistischen Vorväter, sie erklären auch, nach welchem Auslegungsprinzip sie hier vorgehen. Es gibt kein Gebot, dass Kleinkinder von Gläubigen getauft werden sollen. Es gibt noch nicht mal ein Beispiel dafür. Ja, manchmal wird gesagt, ja, er und sein Haus ließen sich taufen oder so, aber wir finden kein Beispiel, dass da Kleinkinder dabei waren. Solche, die nicht wirklich Buße getan haben und glauben. Und es lässt sich auch nicht sicher daraus ableiten, dass diese getauft werden sollen. Es gibt natürlich manche Dinge, wo man sagt, okay, es gibt kein direktes Gebot, es gibt auch kein direktes Beispiel, aber durch den Befund, den wir haben in der Schrift, kann man doch sicher daraus ableiten, dass es das ist, was der Herr von uns möchte. Ja? Oder dass es das ist, woran wir glauben sollen, wie wir das zusammenbringen können. Aber nichts dergleichen können wir sagen in Bezug auf die Kindertaufe, sondern diese Parallele, die gezogen wird zum Alten Bund, ist nach unserem Verständnis nicht biblisch recht zu rechtfertigen. Hercules Collins, auch ein reformierter Baptist im 17. oder 18. Jahrhundert, er schreibt, da die Kinder von Gläubigen, wie manche sagen, mit ihren Eltern im Gnadenbund stehen, warum sollten sie dann nicht nach dem Evangelium getauft werden, so wie Abrahams Kindernachkommenschaft nach dem Gesetz beschnitten wurde? Wenn die Kinder von Gläubigen im Gnadenbund stehen, muss dies entweder absolut gemeint sein, und wenn ja, dann gibt es keinen vollständigen und endgültigen Abfall eines Kindes von Gläubigen vom Bund, sondern alle müssen dann gerettet werden. Oder sie müssen dies unter der Bedingung verstehen, dass sie, wenn sie das Erwachsenenalter erreichen, durch wahren Glauben, Liebe und Heiligkeit des Lebens, indem sie Gottes Gnadenbund ergreifen, die Privilegien davon haben werden. Wenn dies ihr Sinn ist, dann frage ich, welche wirklichen geistlichen Privilegien des Kindernachwuchses der Gläubigen als solcher mehr hat als der Kindernachwuchs der Ungläubigen, wenn sie auch bis ins Erwachsenenalter leben und durch wahren Glauben und wahre Liebe Gottes Bund ergreifen. Das ist tatsächlich ein wichtiges Argument. Wenn wir sagen, okay, die Kinder der Gläubigen sind automatisch mit in den Bund hineingenommen, in den neuen Bund, in den Gnadenbund, Christus ist der Mittler, aber sind jetzt tatsächlich alle ihre Sünden vergeben? Sind sie mit Christus gestorben und neu auferweckt worden? Was ist, wenn sich im Leben aufzeigt, dass sie völlig ungläubig sind, völlig gottlos sind? Ja? Ist Christus nur ein halber Mittler, nur ein teilweise Mittler und irgendwie fehlt noch eine zweite Stufe? Und das ist ein großes Problem zu überlegen, was für ein Anrecht haben sie denn auf diesen Bund und wie zeigt er sich? Wir glauben, dass es keine Übereinstimmung, keine rechtfertigende Übereinstimmung gibt zwischen den Prinzipien, wie jemand Teil des alten Bundesvolkes wurde und wie man Teil des neuen Bundesvolkes wird. Höchstens der, dass das, was im alten Bund schattenhaft und bildlich dargestellt wurde, durch die leibliche Geburt, es wird im neuen Bund durch die geistliche Geburt dargestellt. Ja, dass diejenigen, die geistlich neu geboren werden, mit dieser Geburt Teil des Bundesvolkes werden. Und dann wird es aber nicht durch die menschliche Kraft, nicht durch die menschliche Verwandtschaft, nicht durch die Blutslinie gesetzt, sondern so viele der Herr hinzuruft. Und zwar durch die wirksame Berufung zum Heil und die Gabe des Heiligen Geistes, der Buße und Glaube wirkt und die Kraft gibt zu einem neuen Gehorsam. Und solche sollen getauft werden. Und all diese Zeichen und die Botschaft und die Bestätigung und die Ermutigung der Taufe und dieses Zeichens dann auch auf sich beziehen und dadurch gesegnet werden. So, segne uns Gott.